unsere Gäste hier im Studio. Sie kommen von der Neuen Dringlichkeit, dem Theaterkollektiv aus Zürich. Und hallo an Liliane, Christopher und Nele. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön hallo. Hier hallo. Zu sein.
Ihr seid zum zweiten Mal jetzt am ITZ, am Institut für Theatrale Zukunftsforschung, habt ein zweites Stück inszeniert und das beruht auf euren Erfahrungen beim ersten Mal. Beschreibt doch mal die Vorgeschichte. Wie lief das denn ab hier?
Da kann ich ein bisschen zu erzählen. Wie gesagt, also was du schon gesagt hast, letztes Jahr haben wir hier am ITZ schon gearbeitet. Das Theaterhaus ist direkt gegenüber der Platanenallee. Da haben wir auch gewohnt im Haus, das tun wir auch dieses Jahr. Und während man so ein Stück entwickelt, muss man natürlich viel spazieren und sinnen und sich unterhalten und all diese Dinge. Also sind wir auch viel über die Platanenallee spaziert und dann irgendwann vor diesem seltsamen Koloss stehen geblieben, irritiert davon, wieder weiter. Nächster Spaziergang. Nochmal stehen geblieben, dann gesehen, da steht diese Stele, da ist eine Informationstafel, okay, was ist mit der los? Und dann gelesen, aha, das ist ein Nazi-Denkmal und das steht einfach so mitten im Herzen von Tübingen, milde kommentiert, also natürlich ist die Stele ganz wunderbar, aber es bleibt dabei, dass dieses Ding da ist und das hat uns nicht mehr losgelassen. Und dann hatten wir eine Freundin zu Besuch, die hier in Tübingen studiert hat und während ihres Studiums ganz viel mit der Tübinger Geschichtswerkstatt zusammengearbeitet hat und die hat dann angefangen, uns immer mehr zu erzählen, uns auch eine Stadtführung gegeben zur Nazi-Geschichte in Tübingen.
Genau, Sandra Lang heißt diese Freundin. Mhm.
Und dann hat es weiter in euch erarbeitet. Das war aber noch mal keine Idee für ein Stück geboren wahrscheinlich.
Stimmt, genau. Und dann, Sandra Lang hat dann zusammen auch mit den Menschen von der Geschichtswerkstatt uns daran eingeführt, inwiefern Tübingen auch daran mitgearbeitet hat, den Nationalsozialismus vorzubereiten. Oder uns hat dann besonders begonnen zu interessieren, wie war eigentlich diese Phase, wo diese Ideologie und dieser Unrechtsstaat aufgebaut wurde und was für eine Rolle haben dabei die Künstlerinnen und Künstler gespielt und die Universität und haben dann angefangen, sehr viel zu recherchieren. Und obwohl wir in sehr viele verschiedene Richtungen geschaut haben, war dann doch der Eindruck, dass diese Silche-Statue auf der Platanenallee vorne der nachdenkliche Komponist, hinten die Soldaten irgendwie ein ganz guter Kristallisationspunkt ist, an dem sich vieles besprechen lässt. Besonders also eine Frage, die dann für uns immer wichtiger geworden ist, ist die Vereinnahmung von Künste durch menschenfeindliche Ideologien. Auch vor dem Hintergrund, dass wir die Gefahr sehen, dass das auch heutzutage wieder passiert, dass Kulturgüter und Kunst vereinnahmt werden von rechts. Und eben letztendlich sind wir dann auf die Idee gekommen, diese Silcher-Statue einerseits als Ausgangspunkt zu nehmen und auch die Lieder von Silcher. Weil schon im letzten Jahr bei der Widerspruch ein Lehrstück haben wir zusammen gesungen, damals irgendwie Popsongs im Karaoke-Format. Und wir haben gemerkt, dass dieses gemeinsame Singen irgendwie auch eine Möglichkeit ist, dass die Zuschauer nicht nur so passiv da sitzen, sondern dass man eigentlich gemeinsam eine Erfahrung macht, dass man da zusammen in eine Aushandlung kommt. Deswegen besteht das Stück eigentlich so ein bisschen aus Beschreibung dieses Silcher-Denkmals, was für eine Rolle hatte das, was für eine Funktion hat das, wofür steht das irgendwie möglicherweise auch heute, und das Stück besteht auch sehr stark aus den Silcher-Liedern.
Genau, und diese Erfahrung, die man macht, ist eben auch eine sehr emotionale. Also Silcher hat es schon wirklich verstanden, die Herzen zu rühren, würde ich mal sagen, mit dieser Musik. Und insbesondere, wenn man diese berühmten vierstimmigen Sätze dann singt, dann ist das sehr wohlklingend, sehr harmonisch. Und ja, man wird einfach emotional affiziert von dieser Musik. Und das dann mit anderen Texten zu kommentieren, das hat uns interessiert.
Habt ihr dann ganz viel auch selber gesungen in der Vorbereitung oder sein Lied gut?
Oh ja, irgendwann ganz unbewusst morgens beim Frühstück plötzlich trällert man Kriegslieder. Das ist natürlich ganz, ganz gruselig, also auch zu spüren, wie sich das einfrisst auf eine Weise. Also wie genau dieses popkulturelle Werkzeug Volksmusik seine Wirkung entfaltet in einem. Und zu denken, also sich zu erinnern, die Zeit, in der Silcher komponiert hat, aber auch lange Zeit während der Herrschaft der Nazis, war das Selbstsingen eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt Musik wahrzunehmen. Ne? Es gab ja keine, es gab zu Sicherheitszeiten keine Aufnahmetechnik. Während der Nazizeit gab es dann schon die ersten Radios dann eben ganz verbreitet, aber das selbst Singen, das immer wieder diese Texte auch in den eigenen Körper zu nehmen und mitzuleben und zu reproduzieren, das hat da eine ganz andere Stärke und eine ganz andere Gewalttätigkeit als heute vielleicht.
Was habt ihr über ihn als Person auch rausgefunden? War das auch eine
Ja, klar.
Teil?
Also natürlich war dadurch, dass wir dann eben Silcher so und die Beschäftigung der Nationalsozialisten mit Silcher exemplarisch genommen haben als Ausgangspunkt für unser Stück, war dann natürlich auch Silcher als Person für uns ganz wichtig. Also eben die Frage, nicht nur, was haben die Nazis über ihn gedacht oder inwiefern haben sie ihn vielleicht instrumentalisiert, sondern wer war das eigentlich wirklich? Und Silcher wurde eben im Jahr 1789, also im französischen Revolutionsjahr, geboren in Schneid als Dorflehrersohn. Und es war eigentlich relativ klar, dass er auch hätte Dorflehrer werden sollen, das aber auch wollen. Und damals war eben ein Dorflehrer-Dasein, da brauchte man kein Studium dafür, sondern man machte einfach bei einem Dorflehrer eine Ausbildung. Und da wurde dann relativ schnell klar, dass Silcher sehr musikalisch war und dass er unterfordert war. Und dann wurde er von Dorflehrer zu Dorflehrer weitergereicht. Und bis er dann irgendwann tatsächlich im Jahr 1817 in Tübingen gelandet ist, als Universitätsmusikdirektor. Also ohne eigenes Studium, eigentlich kam er überhaupt nicht aus diesen akademischen Kreisen. Also wirklich ein Aufsteiger, kann man sagen. Auch einer, der wirklich aus der Provinz in die Stadt gekommen ist. Und da war er dann, das war auch der erste Universitätsmusikdirektor in Tübingen an der Universität.
Das heißt, Posten gab es vorher gar nicht.
Genau, den gab es vorher nicht. Das heißt, er hat ihn natürlich dann auch mit geformt oder angeboten, wie das so ist, wenn man eine neue Stelle bekommt. Und er war zum einen zuständig für die musikalische Bildung der Theologiestudenten. Und das waren damals wirklich nur Studenten. Ich gendere da jetzt nicht aus Versehen nicht, sondern es gab einfach keine Frauen.
An der Uni?
An der Uni, natürlich gab es Frauen. Und zum anderen hat er die ganzen öffentlichen Veranstaltungen der Universität musikalisch gestaltet. Und da wurde er dann durch die radikale Studentenschaft sehr politisiert. Und Singen war zu dem Zeitpunkt alles andere als unpolitisch. Also es gab, Deutschland war ja damals zersplittert in Kleinstaaten und das Bürgertum kämpfte um mehr politische Mitsprache. Und eigentlich war gerade an den Universitäten war es eben verboten für die Studenten, sich politisch zu engagieren oder irgendwie politisch aktiv zu werden. Und da wurde auch drüber gewacht von den sogenannten Pedellen, die allerdings sehr unbeliebt waren und meistens als Pudel irgendwie bezeichnet wurden. Und diese Singkreise waren halt nach außen hin irgendwie sehr harmlos. Und das war aber tatsächlich eine Plattform für ganz viele Menschen, um sich politisch auszutauschen. Und ja.
Also auch in vielen verschiedenen Städten, in vielen verschiedenen Regionen gibt es die Liederkreisbewegung, Liedertafeln. Und soweit ich das jetzt in den Recherchen gesehen habe, war das häufig auch so, dass man am Anfang ein Lied gesungen und danach politisch debattiert hat. Diesen Liederkreisen ist von Anfang an eingeschrieben, dass sie Männerdomänen sind oder waren. Und zum anderen waren sie in den meisten Fällen auch von Anfang an schon antisemitisch aufgestellt. Also
das wissen klar. Wir jetzt allerdings bei Silcher nicht. Bei Silcher, er hat ja zum Beispiel auch irgendwie Heinrich Heine vertont und hatte auch jüdische Freunde. Also das, ich würde jetzt nicht sagen, das war Silchers Liederkreise waren antisemitisch, dazu weiß ich dazu nichts.
Aber in dieser zeitlichen Kontext und so war das damals auch schon präsent und sichtbar. Mhm.
Und es ging vor allem auch darum, Deutschland als Nation zu denken, was ja natürlich in dem Sinne utopistisch war, weil das gab es noch nicht. Aber trotzdem, was eben mit diesem radikalen Nationalismus dann doch auch einhergeht und überhaupt mit revolutionären Bewegungen, natürlich hat das auch was Gewalttätiges. Ja.
Und damals, Frauenstimmen waren da gar nicht vorgesehen auch? Oder so vom
Also Silcher hat explizit für Männerchor komponiert, also so berühmte vierstimmige Sätze für Männerchor. Und er hatte allerdings auch einen gemischten Dilettantenchor. Das war damals noch kein abwertender Begriff, sondern von Dilettare, sich vergnügen. Also quasi Liebhaber der Musik, die aber eben nicht ausgebildet waren darin. Und Silcher war überhaupt ein ganz leidenschaftlicher Chorpädagoge und wohl auch ein sehr guter, der unterschiedliche Chöre angeleitet hat. Eben nicht nur von den Theologiestudenten, sondern eben auch den Tübinger Oratorienverein, was ein gemischter Dilettantenchor war, und der Tübinger Akademische Liederkranz. Und genau, also er hat da wirklich versucht, das Volkslied und das Volk zu bringen. Und er selbst hat es so ausgedrückt, dass er die schlechten Volkslieder in Anführungszeichen verdrängen wollte und die guten Volkslieder noch durch seine vierstimmigen Sätze veredeln, um sie dem deutschen Volke wiederzugeben.
Seine Worte.
So. Ja.
Und nach welchen Kriterien hat er gute und schlechte Lieder aufgeteilt?
Vermutlich geschmäcklerische. Mhm. Also Silcher hat weniger selbst komponiert, als man vielleicht annehmen würde, wenn man erstmal raufschaut. Er hat ganz viel gesammelt.
So ähnlich wie die Gebrüder Grimm eigentlich. Mhm.
Er hat Texte gesammelt und hat Melodien gesammelt, die er aufgeschnappt hat, und hat das zusammengebracht, hat daraus dann diese vierstimmigen Harmonien geschrieben. Beispielsweise eines seiner immer noch bekanntesten Lieder, Der gute Kamerad, dass das auch an der Statue verkörpert ist, das bei Soldatenbegräbnissen nicht nur in Deutschland, sondern rund um die Welt gespielt wird.
Und das einzige Lied ist, bei dem die deutschen Soldaten neben der Nationalhymne salutieren müssen.
Die Melodie davon hat er in der Schweiz aufgeschnappt. Das ist ursprünglich ein schweizerisches Volkslied sozusagen.
Aber den Text hat er dann geschrieben?
Der Text ist von Ludwig Uhland aus dem Jahr 1809. Und es geht eben um zwei Soldaten in der Schlacht. Der eine wird von einer Kugel getroffen und stirbt und möchte eigentlich seinem Freund noch die Hand reichen, aber der muss weiter stürmen und sagt dann, will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad, kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben mein guter Kamerad.
Und wenn man sich den Spaziergang, die Zeit für den Spaziergang nimmt, dann kann man das direkt so an der Silcher-Statue verkörpert sehen, auf der linken Seite, also auf der Südseite sozusagen, sieht man dann direkt die Nazi-Version davon, zwei Stahlhelm-Soldaten, die das aus seinem Körper wuchernd darstellen.
Also im Prinzip
dieses
Lied versinnbildlicht.
Genau, diesen Schlüsselmoment des Liedes. Also wenn man genau hinschaut, man sieht ja sehr stark diesen Soldaten mit Stahlhelm auf der Statue. Und er hält ein Gewehr, aber er hält es quasi nicht am Abzug, sondern er ist gerade dabei zu repetieren, also den Ladevorgang zu betätigen. Und bis wir den zweiten Soldaten entdeckt haben, hat es echt ein bisschen gebraucht. Der ist so auf Silchers Oberschenkel, wächst er so ein bisschen raus und man kann sehen, dass er mit seiner Hand quasi noch in den Arm des anderen greift. Und man sieht so relativ schlecht ausgeführte, würde ich jetzt mal sagen, künstlerisch, aber man sieht so angedeutete Finger auf dem Arm des Soldaten, der gerade am Laden ist. Und genau diese Szene, dass der sterbende Soldat sich noch verabschieden will und der andere aber weiter stürmen muss, ist quasi da versinnbildlicht.
Und bei dem Lied, da habe ich dann auch wirklich verstanden, dass Silcher ein richtiger, ja, neudeutsch würde man sagen, Storyteller ist. Auch in der Art, wie er diese Musik komponiert. Also da ist zum Beispiel der Tenorsatz, der ist so hoch, dass man in so einen leicht weinerlichen Tonfall kommt beim Singen. Und auch die Art, wie die Dynamik da eingesetzt wird. Die letzte Strophe, die ich gerade zitiert hatte, die ist Piano, pianissimo, wird immer leiser. Und wenn man das dann singt in einer Tonlage, die einem eigentlich ein bisschen zu hoch ist, dass einem fast die Stimme wegbricht und dann wird man so ganz, ganz leise, es ist fast unmöglich, davon nicht berührt zu werden.
Also selbst wenn man die Inhalte eigentlich gar nicht sich zu eigen machen möchte.
Genau.
Woher kam diese Kriegsbegeisterung? Dann auch von Uhland und auch jetzt, wenn Silcher das dann auch sich quasi genommen hat?
Also bei Uhland kann ich das jetzt nicht sagen. Also das hat er unter dem Eindruck des Badener Krieges geschrieben.
Und an dem er selbst nicht beteiligt
war. An dem er selbst nicht beteiligt war, aber wo ein Freund, mit dem er auch verwandt war, ich glaube irgendwie ein Cousin oder ich weiß nicht ganz genau, verstorben ist auf der österreichischen Seite, den er sehr stark betrauert hat. Also das war eigentlich eine persönliche Auseinandersetzung. Also wenn man irgendwie um sich rum natürlich viel Krieg hat, dann ist das ein wichtiges Thema, gerade wenn man Menschen verliert, die einem viel bedeuten. Natürlich war Silcher mit der Burschenschaftsbewegung da irgendwie sehr radikalisiert und da wurden auch sehr gerne soldatische Lieder gesungen und es gab auch einfach viele Kriege zu der Zeit. Und gerade da in den 60er Jahren gab es ja dann den Deutschen Krieg. Das heißt irgendwie dieser deutsche Einigungsprozess, da war Silcher ein ganz wichtiger Protagonist oder irgendwie Identifikationsfigur, kann man sagen, auf dem Weg der deutschen Einigung, dass er irgendwie so ein deutsches Kulturgut geschaffen hat, mit dem, auf das sich die Deutschen so einigen konnten, die kurz vorher noch gegeneinander gekämpft hatten und dann haben sie gemeinsam angeblich Silcher-Lieder gesungen und konnten sich dann gemeinsam in der Schlacht gegen die Franzosen dann im Jahr 70, 71 irgendwie behaupten. Das ist so die große Erzählung dahinter.
Und da steckt aber immer eben dieser Volksbegriff so stark drin, der ja von Anfang an einschließt, um auszuschließen und ausschließt, um einzuschließen. Also der Versuch irgendwie darüber dann nicht nur über die Sprache, sondern über die Landschaft, über bestimmte Formen der Sentimentalität, über Konstruktion von Zusammengehörigkeitsgefühlen, eine politische Schlagkraft herzustellen, die dann dazu dient, einerseits diesen Einigungsprozess voranzutreiben, aber eben auch im nächsten Schritt oder immer schon inhärent auszuschließen, was man als nicht zugehörig denkt. Und ja. Also das steckt meiner Ansicht nach auch im harmlosesten, in Anführungsstrichen, lieblichsten Volkslied mit drin, dass immer eine Volksgemeinschaft implizit mitgedacht wird, die ja. immer was ausschließt.
Nochmal zurück zu deiner Frage, man könnte sagen, so wie ich das verstehe, dass Musik auch eine Art militärisches Instrument war. Also man hat zum Beispiel so Lieder wie Wer will unter die Soldaten, womit dann die kleinen Kinder quasi schon irgendwie für das Militär begeistert wurden. Dann hat man Lieder wie Morgenrot leuchtest mir zum frühen Tod, was man dann vor der Schlacht gesungen hat, um sich quasi in die Todesfreudigkeit hineinzusingen. Und man hat Lieder wie Der gute Kamerad, weil man ja auch viele Menschen zu betrauern hatte. Also Musik hat auch, wahrscheinlich haben die eben beim Marschieren gesungen, vor der Schlacht gesungen, bei Begräbnissen gesungen. Also das Lied hatte auch wirklich eine militärische Funktion. So, und es ist fast ein bisschen Gebrauchsmusik, die auch dazu dient, diesen Militarismus mitzustützen und ihn auch vorzubereiten. Und man könnte auch sagen, vielleicht sagen wir, den Geist der Leute dahin zu treiben, dass sie auch bereit sind, sowas zu machen. So.
Also auch ein bisschen bewusst schon auch als manipulatives oder eher multiplikatorisches Element?
Also in Sichers Fall würde ich sagen, dass er ganz bewusst seinen Studenten eine Plattform geboten hat oder einigen bürgerlichen Männern, um eben patriotisches Gedankengut auszutauschen und natürlich auch versucht hat, weil das ja eigentlich offiziell verboten war für das Bürgertum, über seine Musik und diese Texte, die er ausgewählt hat, subtilen politischen Einfluss zu nehmen auf dem Weg der deutschen Einigung. Das würde ich schon auf jeden Fall sagen, ja.
Ja, und das Manipulat, es hat also als Beispiel dieses Morgenrot-Lied handelt eigentlich von einem Soldaten, der wahrscheinlich gerade aufgewacht ist und jetzt gleich in die Schlacht ziehen muss und der eigentlich auch so ein bisschen mit sich hadert und irgendwie sich damit erstmal
Angst hat.
Genau, und sich damit abfinden muss, so es kann gut sein, dass ich jetzt heute sterbe. Und das Lied hat immer so einen Teil, der so ein bisschen ruhig und zögerlich ist und dann so einen anderen Teil, der quasi so marschierend ist, wo so sich dieser Zwiespalt quasi zwischen vielleicht Todesangst und dann doch diesem Todeseifer sich abbildet. Und ich glaube, in diesem Schwanken zwischen, also es ist sehr einfühlsam, finde ich, in diesem Schwanken zwischen irgendwie zögere ich noch und doch gehe ich jetzt wacker streiten. Das ist, glaube ich, wirklich ein Instrument, was dazu dient, sich auch bereit zu machen für sowas. Also Musik hat schon, glaube ich, dadurch, dass sie so tief affektiv wirkt und einen auch körperlich erfasst und auch stark Gemeinschaft schafft, die Möglichkeit, solche Texte, die an sich auch schon recht eindrucksvoll sind, nochmal ganz anders körperlich einzubrennen. So.
Wir haben dann auch in Nazi-Liedbüchern recherchiert Also nicht nur die eigentlichen Liedbücher aus Silchers Zeit, um auch zu sehen, inwiefern hat diese Vereinnahmung Silchers oder die Übernahme Silchers letztendlich weitergewirkt und in praktisch allen Nazi-Liederbüchern, das waren so kleine Heftchen, die man in der Brusttasche oder im Tornister mit sich rumtragen konnte, wenn man dann in die Schlacht gezogen ist, sind auch Silcher-Lieder zu finden. Der gute Kamerad ist immer dabei im Liedbuch der NSDAP, bei den Sturmliedern der SS, bei den HJ-Liedern. Und ein anderes Lied, das sehr häufig auftaucht, beginnt mit den Worten: Kein schönerer Tod ist in der Welt, als wer vom Feind erschlagen. Das bietet sich dann sehr an, um es junge Menschen singen zu lassen, die
den Heldentod.
Die den Heldentod und auch den Mord vor sich haben.
Brutal. Wäre Silcher, was glaubt ihr, wäre er da auch von den Nazis begeistert gewesen? Natürlich spekulativ.
Das ist schwer zu sagen.
Also wie gesagt, Silcher hat sehr stark auf die deutsche Einigung hingewirkt und er hat auch soldatische Lieder geschrieben. Aber wie gesagt, wie er zum Antisemitismus stand, ist nicht bekannt. Da hat er sich praktisch gar nicht geäußert.
Ich glaube, es ist halt schwierig, ihn rückwirkend für etwas verantwortlich zu machen, was er zu seiner Zeit noch nicht wissen konnte. Also ne, man weiß ja nicht, was sozusagen nach einem kommt. Man kann ihn auch vielleicht nicht ganz dafür verantwortlich machen, wie sozusagen 50, 60 Jahre später nach seinem Tod seine Lieder verwendet wurden. Und dennoch würde ich schon sagen, es gibt eine Kontinuität von deutschem Nationalismus, dieser Vaterlandsliebe, dem Militarismus, dem Heldentod. Es gibt ja schon eine Kontinuität aus diesem Nationalromantik hin zum Nationalsozialismus. Ich sehe da nicht irgendwie bei 33 sozusagen einen starken Bruch, wo plötzlich was total Neues reinkommt, sondern das ist was sehr intensiv vorbereitet wurde. Und insofern ist es in der Rückschau, finde ich, nicht ganz verwunderlich, dass sie auf die Sangersbewegung und auf Silcher zurückgreifen. So.
Ja, und das tun ja die heutigen Rechten auch. Also es ist natürlich nicht so gut, sich auf die Nazis direkt zu beziehen. Das macht man dann schon nicht. Aber man bezieht sich eben auf die gleichen Größen, auf die sich die Nazis auch bezogen haben. Und deswegen spricht ja auch Gauland oder auch Höcke ganz viel von den Nationalromantikern. Und das ist eben genau diese Epoche von Silcher.
Und diese Utopie, diese Einheit wird ja manchmal, also derzeit haben es ja manche Leute auch als progressiv oder so dargestellt oder wird auch heute in der Rückschau ja manchmal noch, das sind die quasi die Vorarbeit zur Bundesrepublik, da wurden die schwarz-rot-goldenen Farben und so weiter dann auch hier angebracht. Das hat jetzt in der Rückschau hat es nichts Progressives mehr.
Doch, natürlich, auf jeden Fall. Also das war eine demokratische Bewegung. Wie gesagt, das Bürgertum kämpfte um mehr Mitsprache. Man wollte sich vom Adel befreien. Das war natürlich ganz, ganz wichtig, auch bei der Gründung der Republik und eben überhaupt für die Demokratie in Deutschland. Das war sehr, sehr wichtig und natürlich auch progressiv.
Und gleichzeitig, darüber haben wir jetzt viel gestritten. Wir haben nach unserem Theaterstück auch immer Nachgespräche, wo wir ähnliche Diskussionen führen. Also ein kontroverser Punkt ist schon, ich bin der Ansicht, dass es zu dieser Zeit, als der Nationalismus aufkam, auch schon einen Internationalismus gab. Also dass es üblich war, dass Leute, sagen wir mal, also jetzt nicht alle, aber dass eine bestimmte Schicht in einem Ort aufgewachsen ist und woanders studiert hat. Die Leute sind durch Europa gereist, die Leute haben mehrere Sprachen gesprochen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so vielen bekannt war zu der Zeit, wurde das Manifest der Kommunistischen Partei im 19. Jahrhundert, also noch zu Silchers Lebzeiten geschrieben, auf 4 Sprachen veröffentlicht und ganz klar mit einem Arbeiter aller Länder, vereinigt euch, internationalen Impetus geschrieben. Also darüber wird gestritten, aber ich würde schon sagen, es gab auch, oder man könnte sagen, es gibt eigentlich einerseits internationalistische Bewegungen und es gibt nationalistische Bewegungen. Das Problematische, unabhängig davon, ob die Leute es jetzt wissen konnten oder nicht, an nationalistischen Bewegungen ist, dass sie sich eigentlich immer abgrenzen. Man erzeugt zwar eine größere Einheit, dieses Deutschland, entweder Kleindeutschland oder Großdeutschland, aber man erzeugt es eigentlich immer in Abgrenzung einerseits zu den äußeren, in Häkchen, Feindinnen und Feinden, also den Franzosen beispielsweise, und aber auch in Abgrenzung gegenüber Leute innerhalb Deutschlands, die als nicht deutsch empfunden werden. Das waren, war lange Zeit waren das jüdische Menschen. Heutzutage könnte man zum Beispiel sagen, ist das der Islam oder muslimische Menschen. Also man definiert diesen Nationalismus eigentlich immer in Abgrenzung zu dem, was als nicht deutsch empfunden wird. Insofern würde ich sagen, das ist auch damals schon, als es noch quasi eher romantischer und schwelgender und irgendwie mit dieser Einigungsidee einherging, auch schon damals eine gefährliche Ideologie war.
Genau, und natürlich waren die Burschenschaften auf dem Weg zur deutschen Einigung und überhaupt bei der Demokratieentwicklung in Deutschland sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig, habe ich ja auch schon gesagt, haben solche Bewegungen dann doch auch was Gewaltvolles. Also schon beim Hambacher Fest wurden Bücher verbrannt von Schriftstellern, Innen, aber vielleicht auch wirklich nur Schriftstellern, die vermeintlich zu internationalistisch eingestellt waren. Oder natürlich kann man jetzt Einzelfälle nicht verallgemeinern, aber der Student Sand, der dann August von Kotzebue umgebracht hat 1819, nicht, weil der irgendwas verbrochen gehabt hätte, sondern er hat zum Beispiel ein Stück geschrieben, das habe ich damals, als ich mich an Schauspielschulen beworben habe, habe ich daraus einen Monolog gespielt, die deutschen Kleinstädter heißt es. Und das ist eben ein Stück, das sich total selbstironisch und auch sehr satirisch mit dieser Nationalromantik auseinandersetzt, mit diesen deutschen Kleinstädtern, wie Tübingen wahrscheinlich genau eine Kleinstadt war.
Ist.
Und ist eben diese Hierarchien, die es da gab und irgendwie so dieses Selbstverständnis. Und es ist einfach wirklich vernichtend satirisch und unfassbar lustig. Und das hat denen einfach nicht gefallen.
Das hat am Stolz gekratzt.
Genau, das hat am Stolz gekratzt. Und solche Stimmen waren ja nicht im eigentlichen Sinne, staatsfeindlich oder was auch immer, sondern einfach, ja.
Wart ihr auch bei den Burschenschaften dann? Habt ihr das jetzt auch hier mit reingenommen noch in eure Recherche?
Nicht für diesen konkreten Prozess. Belass es mal jetzt kurz
da. Wir haben allerdings das Commerzbuch besorgt, eine Ausgabe von 1919, das kann man vielleicht auch noch sagen, vielleicht eines der stärksten Bezüge von Secher zu der Burschenschaftsbewegung ist, dass er das Allgemeine Deutsche Kommerzbuch zusammengestellt hat, 800 Lieder, das ist quasi das
bei ihm noch so um die 300.
Okay, das, also das Liederbuch der Verbindung, sehr viele seiner Lieder sind da drin und das ist ein ganz wichtiges Kultobjekt. Also wenn man sich dieses Buch anschaut, so mit dem schwarz-rot-goldenen Schnitt irgendwie in Leder gebunden, das hat fast so was wie eine Bibel irgendwie. Insofern, also wir haben uns damit quasi auseinandergesetzt, inwiefern sehe ich ja jetzt
auch bis heute für die Studentenverbindungen relevant ist und relevant sein kann.
Dieses Kommerzbuch gehört heute auch noch zum Inventar oder kriegt noch jeder, der da einzieht?
Man muss sich das schon selbst kaufen und das ist keine billige Angelegenheit. Das wird individuell gebunden. Man kann das unter anderem online über den Kopp Verlag bestellen. Das ist doch charmant. Es gehört weiterhin dazu, also auch wenn der studentische Kommerz gefeiert wird, dann ist das immer noch die Grundlage und es wird auch laufend aktualisiert mit neueren Liedern. In neueren Ausgaben sind dann auch die Comedian Harmonists mit drin. Man geht ja mit der Zeit.
Also Modernisierung in Maßen. Aber man kann davon ausgehen, dass eben bei den Burschis, das sehe ich ja auch nach wie vor, geschmettert wird.
Ja, also Ihnen wahrscheinlich nicht bewusst. Wenn ich bis jetzt Volkslieder gesungen habe bei irgendwelchen Gelegenheiten, ob nun zu Weihnachten die Weihnachtslieder zu Hause, dann schaue ich selten darauf, wer hat das jetzt komponiert. Andere Leute schauen vielleicht bewusster drauf, aber ich glaube, wenn man schon ein paar Bierintus hat, dann ist es komplett egal, wer das jetzt komponiert hat.
Ja, und auch wer die Texte verfasst hat. Also bei der Lorelei, da weiß man natürlich eigentlich, dass das von Heinrich Heine war. Und das war eben auch in der Nazi-Zeit ein so beliebtes Volkslied, dass man das trotzdem weiter singen wollte. Man hat dann halt einfach dazu geschrieben, Verfasser unbekannt.
Oder unbekannter Volksdichter.
Ja. ja, diese, der Begriff des Volkes auch, Volkslied und Volksgemeinschaft und so, da hast du ja auch schon ein bisschen was gesagt, immer hat irgendwie auch einen ausschließenden, im Einheitlichen auch dieser ausschließende Charakter. Wurde der Begriff damals auch schon so differenziert? Und
welche Zeit meinst du genau?
Also zu Sichers Zeit hat er den Begriff Volkslied und Volk auch schon sehr ausschließend.
Ja, also ich würde sagen, es gibt wie Unterschied, also der Begriff hat so ein bisschen, hat irgendwie zwei Seiten, würde ich sagen. Es gibt, einerseits ist das Volk, in der Zeit, als diese Nationalstaaten aufkamen, ist quasi das Volk, also sozusagen die Menschen, die zu dieser Nation gehören, entstanden. Und das ist etwas, was erstmal konstruiert werden musste, weil es gab diese Nationalstaaten irgendwie zu, oder die waren ja gerade erst im Entstehen. Es gab noch gar nicht so was wie, was ich so eine Art nationalstaatliches Empfinden. Das ist dann über Musik, Trachten, teilweise über biologische Konzepte, über den Volksdichter und den Volkskomponisten und den Volksphilosophen und so weiter, ist das wie erzeugt worden. Das ist schon, also Volk als sozusagen die Menschen eines Nationalstaates, ist eine Richtung. Und die andere Sache ist ja schon eher in so einer sozialistischen Tradition, was ich in China die große Halle des Volkes oder in Berlin die Volksbühne oder so, also Volk,
das Stimmvolk,
das demokratische Stimmvolk oder am Bundestag dem deutschen Volke, das ist wieder zwiespältiger, aber es gibt sozusagen Volk ja auch im Sinne von die Menschen, die von einer politischen Ordnung betroffen sind, die Masse, das demokratische Stimmvolk, was Nele gerade schon gesagt hat, also man kann Volk, finde ich, sehr breit denken, im Sinne von die Bevölkerung, die in einem Land lebt und die von Gesetzen und der staatlichen Ordnung betroffen ist und die sich demokratisch organisieren kann. Oder man kann Volk ausschließend biologistisch, rassistisch denken und sagen, das ist nur eine ganz bestimmte Einheit. Und ich hab den Eindruck, dass der Volksbegriff in den letzten, oder es besteht die Gefahr, dass dieser Volksbegriff sehr so weit von rechts vereinnahmt wurde, oder vielleicht ist das auch schon geschehen, dass man ihn gar nicht mehr links verwenden kann, wobei der ja auch in der linken Tradition eigentlich eine große Bedeutung hatte. So.
Herr Rio Reiser zum Beispiel hat sich selbst als Volksliedichter verstanden.
Die Volksküche in den Projekten.
Genau. Die häufig nicht mehr so genannt wird.
Genau, da wird es die Küche für alle.
Ja. Dann. Ja. Es ist... Also und in der bei uns natürlich in der Theatertradition, das große Berliner Haus, die Volksbühne, hadert natürlich mit dem eigenen Namen ganz, ganz massiv. Und die Zeit, sehe ich es, diese nationalromantische Zeit, die romantische Zeit in der Musik, hat man dann ganz häufig plötzlich den Versuch, auch solche seltsamen, essentialistischen, teilweise rassistischen Ideen musikalisch umzusetzen. Das ist die Zeit, in der man dann das türkische Motiv hat, das gegen das russische Motiv gesetzt wird. Oder das, also plötzlich werden Volkstänze aufgeschrieben, um wieder eben teilweise natürlich positiv und anerkennend zu versuchen, verschiedene, dann würde man vielleicht sagen, Kulturen zu beschreiben. Aber es steckt eben immer drin, dass man versucht, Grenzen festzustecken, innerhalb derer sich nun Menschen mehr oder minder arbiträr eingeteilt begegnen und an denen sie sich scheiden lassen.
Die sind anders.
Die sind anders. Und wenn man im ersten Schritt vielleicht sagt, die sind anders auf eine gute Weise, lässt sich das aber ganz, ganz schnell wieder umdrehen und es lassen sich Hierarchien einbauen. Und da steckt immer die zweite Schneide dieses Schwertes.
So Kultur auch wie im Sport. Ja. Bisschen dann.
Und gleichzeitig hatten wir auch wieder im Rahmen des Projektes auch, wir haben einen Projektchor, der uns ja auf der Bühne unterstützt, also auch in Publikumsdiskussionen hatten wir mit dem Chor, mit den Zuschauerinnen auch in der Diskussion darüber, ist jetzt der Begriff Volk und sind Volkslieder so vergiftet durch die rechte Vereinnahmung, dass wir uns jetzt davon distanzieren müssen und dass quasi den Begriff so nicht mehr positiv verwenden können, auch diese Lieder nicht mehr affirmativ singen können? Oder ist es so, dass uns das quasi weggenommen wurde durch rechte Vereinnahmung und wäre es nicht sinnvoll, irgendwie einen Weg zu finden, das wieder vereinnahmen. So, also das passiert ja auch mit anderen Begriffen, zum Beispiel der Begriff Alternative kann man jetzt irgendwie schwer noch, oder Alternativlosigkeit und so weiter. Das war ja mal, zum Beispiel, das war ja auch mal ein total linker Begriff, irgendwie there is no alternative zu kritisieren und sagen, wir sind die Alternativen. Das war ja ursprünglich mal ein linker Begriff und jetzt wurde das so stark von rechts überschrieben, dass einem dieses Wort weggenommen wurde. Da ist schon die Frage. Oder da, also ich habe jetzt auch keine abschließende Antwort, aber es war auf jeden Fall eine Frage im Raum, muss man sich jetzt dafür verabschieden oder gibt es einen Weg, das wieder neu zu deuten? So.
Es war ja dann auch Teil eurer Aktion, die schon vor einem Stück dann stattgefunden hat, diese Rückvereinnahmung am Denkmal. Mhm. Wie habt ihr das erlebt? Hat es funktioniert?
Klar. tobender Erfolg. Wieder Erfolg.
Erfolg.
Ja, also ich war ganz erstaunt auch, wie viele Menschen da kamen. Das war ja am 5. Januar, das heißt irgendwie einen Tag vor Feiertag, kurz nach Silvester, irgendwie Semesterferien
kalt.
Und so weiter. Kalt. Und es waren doch erstaunlich viele Leute da. Und was mich auch, wahrscheinlich hing das natürlich damit zusammen, dass es um Silcher ging und dass wir im Vorfeld schon mit diesem Chor kollaboriert hatten. Aber es war auch eine erstaunlich musikalische Versammlung. Also dass man dann tatsächlich gemeinsam vierstimmig singen konnte, spontan vom Blatt. Das ist ja schon bei den wenigsten Demos so, so zu finden.
Ich glaube, dieses Denkmal, also so jetzt aus, das vielleicht geschmäcklerisch so schlecht ist, vielleicht mal bildhauerisch ausgeführt ist, ist es doch insofern ein ganz interessantes Kunstwerk, weil es sich gleichzeitig auch kritisch lesen lässt. Also in diesem Ding vorne der komponierende Musikdirektor, hinten der Soldat, das kann man quasi als Verherrlichung des Volksdichters sehen, aber man kann es auch als eine Warnung sehen. Also quasi passt auf, was ihr da schreibt, passt auf, was ihr macht. Wir müssen achten, dass irgendwie Kulturgüter nicht verwendet werden als Waffen oder um militaristisch zu mobilisieren. Und ich finde, dass es hat sich irgendwie ganz gut so als sozusagen als Kultobjekt geeignet für diese Feier. Wir haben halt angefangen in Entfernung von dem Denkmal und sind dann immer näher an dieses Denkmal rangekommen. Am Ende hat Nele eine Rede vor den Soldaten gehalten. Das sieht man auch als Video im Stück. Und irgendwie finde ich, es hat sich doch, also unsere Idee war zu sagen, wir drehen das jetzt einfach um und sagen, es ist ein Mahnmal, das vor der Vereinnahmung der Künste durch nationalistische und rassistische Kräfte warnt. Und haben dem dann auch eine Tafel umgehangen, also eine Eisentafel, quasi eine Art, sehe ich, eine Kette umgehängt. Und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz, es eignet sich ganz gut dazu, es quasi gegen den Strich zu lesen und dem dadurch eine neue Bedeutung zu geben. Und das, dadurch, dass so viele Leute da waren und man auch diese Lieder gegen den Strich gesungen hat, finde ich, war das wirklich, es hat sich wirklich so angefühlt, als hätten wir es in dem Moment irgendwie umdeklariert. Wir haben wir sind ja kein staatliches Organ, aber wir sozusagen als die dort versammelten Menschen haben gesagt, quasi Kraft unseres Amtes als hier versammelte Menge, widmen wir jetzt dieses Ding um zu einem Mahnmal. Und das hat, finde ich, ganz, also es fühlte sich ziemlich real an. Also das mache ich eigentlich auch ganz gerne, wenn so unklar ist, quasi, ist es jetzt noch Theater, ist es noch eine Kunstaktion oder ist es jetzt mit diesem Sprechakt, wenn wir sagen, jetzt ist das ein Mahnmal und wir nennen es ab jetzt so, erzeugt das nicht auch eine gewisse Wirklichkeit? So.
Es bleibt aber natürlich von unserer Seite ein Vorschlag an die Stadt. Ich bin sehr gespannt, ob es dann weiterführende Initiativen gibt. Wir haben mit vielen Menschen in Tübingen gesprochen, die ein Interesse daran hätten, auch das Weitergehen zu stärken, den Gedanken, das tatsächlich als Mahnmal umzudeklarieren oder in irgendeiner Form neu anders zu vereinnahmen. Vielleicht nicht ganz zufällig, wenige Tage vor unserer Aktion wurde die Silcher-Statue unter Denkmalschutz gestellt. Also seit Dezember letzten Jahres kann man es nicht mehr einfach abreißen.
Das ist ein Kulturdenkmal.
Ja. Genau.
Aber das Interessante ist, wir haben die Begründung gelesen, warum das unter Denkmalschutz gestellt wird. Und da stand dann in der Begründung, dieses Denkmal wird von den Tübingern als Mahnmal angesehen, das eben vor der Vereinnahmung der Künste warnt. Und
sagt, das hatte uns vorher niemand gesagt.
Also vielleicht kenne ich da jetzt auch nicht so viel, aber ich finde, es gibt jetzt wenige Orte, wo wo diese Facette der Nazi-Propaganda so deutlich wird. Und das muss ich auch sagen, das war jetzt für mich ein großer Erkenntnisprozess jetzt in der ganzen Auseinandersetzung. Ich kannte von der Nazi-Propaganda vor allem diese Leni Riefenstahl-Filme oder diese Reden Hitlers oder Goebbels, die doch sehr irgendwie martialisch und irgendwie mit großen Gesten und sehr kriegerisch und sehr hart.
Es gibt noch die Heimatfilme.
Aber sehr hart daherkommen. Und ich finde, jetzt habe ich hier irgendwie kennengelernt, es hat, die Nazi-Propaganda hat auch eine ganz sentimentale, rührselige, kitschige Seite irgendwie auch. Und ich finde, das wird auch in diesem Denkmal ganz gut spürbar, diese andere Seite der Nazi-Propaganda, die vielleicht auch fast nochmal für mich irgendwie noch ein bisschen verständlicher gemacht hat, was das Verführerische darin war, weil jetzt nur so ein Typ, der irgendwie wild gestikuliert einen anschreit, das ist ja nicht was einen unbedingt dazu bewegt, quasi seine Haltung zu ändern, aber dieses süßliche, dieses säuselnde, flüsternde, plätschernde, das ist ja auch ein Brunnen, dieses Denkmal, so, das hat eine ganz andere Verlockungskraft. So.
Wisst ihr, auf wessen Antrag das zum Denkmal erklärt worden ist?
Nein.
Diese zeitliche Koinzidenz ist ja schon irgendwie...
Es wurde ja restauriert, sehr aufwendig, 2018 war das, ne?
Ja,
also
semi-aufwendig, ja.
Es wurde nochmal aufgehübscht, quasi.
Vom
so,
Moos befreit.
Ich glaube, es wurden auch Teile, wurden auch Teile der Skulptur rekonstruiert, dass man sie wieder besser erkennen kann. Also wir haben... Mhm. Man hat sich dagegen entschieden, wie das zum Beispiel mit der Tinkstätte in Heidelberg passiert ist. Das ist ja auch eine Tinkstätte, dieses Denkmal, das quasi verfallen zu lassen, sondern man hat es quasi nochmal rausgeputzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit für Kontroverse gesorgt hat. Und vielleicht, also es könnte sein, dass es jetzt mit den Diskussionen auch um die Badenixe zusammenhängt. Da wurde ja auch ein paar Mal über das Denkmal gesprochen.
Und sicher mit uns.
Ja.
Sicher mit unserer Ankündigung. Also, dass es würde mich überraschen, wenn es da nicht irgendwo einen Zusammenhang gäbe.
Dass die Angst hatten, dass ihr einen Prozess anstößt, um das zu entfernen.
Ursprünglich war es mal angekündigt als Dekonstruktion und es gab tatsächlich so die, oh nein, sie wollen es sprengen.
Irgendjemand hat das
noch
daraus
gemacht. Noch haben wir keine Sprengmeisterin im Kollektiv, aber vielleicht sollten wir uns danach mal umschauen.
Aber es ist definitiv erst, wann ist es hingekommen? 43 oder was, ja?
Also 39,
Bildhauer.
39 war die Grundsteinlegung. Ja. Und dann, wir haben verschiedene Quellen gefunden, ja,
41
oder 42. Widerspricht sich die Quellenlage ein bisschen. Aber es ist während der Nazi-Zeit aufgestellt worden und ist dann aber so ein bisschen wie nicht beachtet worden, weil dann halt der Krieg da war und dann hat man quasi anderes zu tun. Und es gab halt viele Diskussionen darum, die Hakenkreuze von Gebäuden wurden ja entfernt oder viele Statuen wurden abgetragen, auch was ich zum Beispiel in der DDR wurden ja auch Symbole der DDR irgendwie abgetragen, oder viele dieser Nazi-Denkmäler wurden ja entfernt und das hat man hier nicht getan. Und da gab es immer wieder Diskussionen drum und so eine Position, die wir schon immer wieder gehört haben, ist, ein Grund dafür, das stehen zu lassen, ist schon, dass daran was sehr deutlich wird, also dass es auch eine Art Lernort ist. Aber eine andere Forderung, die doch auch immer wieder kam und ich glaube, die denke ich, sie auch weitertragen wird, ist, es gibt bei vielen Menschen das Bedürfnis, dass man das doch irgendwie noch anders gestaltet. Also es passiert jetzt noch oft, dass, was sich Touristen da lang gehen, sich vor diesen Sicherstellen einfach davor fotografieren lassen, einfach diesen anderen Teil gar nicht sehen. Der ist ja auch ein bisschen versteckt, dieser Nazi-Hintergrundteil. Und es gibt schon den Wunsch, dass man irgendwie eine Intervention macht oder eine Umgestaltung des Platzes oder eine wirklich deutliche Kommentierung, die Leute darauf stößt, dass das auch was Verbrecherisches hat, dieses Denkmal.
Was ist eure Empfehlung?
Ich glaube, innerhalb der Gruppe unterschiedlich. Ich hätte nichts dagegen, wenn das Ding weg wäre.
Also eine Idee, die aufgekommen ist, die eventuell auch hier noch Leute weiterverfolgen werden, ist, das Ding ist ja aufgrund eines Wettbewerbs entstanden. Das ist übrigens auch nicht der erste Preis, sondern der dritte.
Mhm. Eigentlich dritte, Preis 2b.
Ja. Der wurde dann ausgewählt, weil das die Vorgaben des NS-Kreisleiters Rauschnabel am besten umgesetzt hat. Das war genauso, wie er es sich vorgestellt hat. Das war quasi die streberischste Umsetzung der Wettbewerbsausschreibung. Und eine Idee, die aufgekommen ist, die ich ganz interessant fände, ist, dass man einen Wettbewerb für die Umgestaltung ausschreibt. Und zwar auch deswegen, weil es gibt die These, wir haben mit Wilfried Setzler viel geredet im Rahmen dieses Projektes, dass Denkmäler eigentlich insofern auch eine Funktion in der Öffentlichkeit haben, wenn man über sie streitet und über sie spricht. Und es könnte, also als Vorschlag, glaube ich, eine Diskussion darüber, wie könnte man diesen Platz umgestalten, was könnte man da eventuell hinzusetzen. Die Diskussion darüber, wie man das gestaltet, könnte auch nochmal eine Diskussion darüber anregen, was ist da eigentlich los, was ist eigentlich der Hintergrund.
So. Dass sich auch nochmal zeitgenössische Tübinger oder Künstler einfach daran beteiligen können, in diesem Prozess. Wie habt ihr das Ganze, eure ganzen Recherchen dann in eine Chronologie, in einen roten Faden des Abends auf der Bühne im ITZ dann umgesetzt?
Also da möchte ich noch jemanden aus unserem Team nochmal namentlich nennen. Das war Timo Christin, den hatten wir ursprünglich als Endprobenregie angefragt. Im Endeffekt ist sein Kompetenzbereich dann da weit drüber hinaus gegangen, aber Endprobenregie trifft es weiterhin auch. und genau, er ist, ich habe mit ihm zusammen auch eine Gruppe, Kursk heißen die, und wir machen unbequemes Dokumentartheater. Und er hat eben uns da auch geholfen, das irgendwie in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, hat auch selbst Texte beigetragen, hat sich auch politisch engagiert in dem Sinne, dass er sich an der Tübinger Leserbrief-Diskussion im Schwäbischen Tagblatt beteiligt hat, indem er da selbst in unserem Namen Leserbriefe geschrieben hat, auf die dann auch immer wieder geantwortet wurde. Genau, also wir hatten da tatsächlich, weil es ist schon schwierig, wenn man selbst das Material generiert, selbst diese Texte schreibt, dann auch selbst auf der Bühne ist. Natürlich findet man selbst
alles gut.
Das, was
oder
man,
wichtig.
Das, was man selbst geschrieben hat, alles wahnsinnig wichtig. Und in unserer ersten Version war das Stück 4 Stunden lang. Und genau, da ist es dann sinnvoll, wenn man jemanden hat, der so ein bisschen sortiert.
Also wenn jetzt jemand reinkommt, zum Beispiel heute Abend, morgen Abend oder nächste Woche Donnerstag, Freitag, Samstag oder dann nochmal Ende des Monats. Euch erwarten nicht 4 Stunden. Im Moment ist das Stück selbst 1¼ Stunde lang und danach gibt es immer die Diskussionsrunde. Die kann allerdings lang gehen. Ich glaube, gestern waren wir bis gegen Mitternacht im Gespräch.
Also man kann natürlich auch kommen und gehen, wenn man möchte, aber ich glaube, also das war schon ein schmerzhafter Prozess auch, dann auch viele Sachen wegzunehmen, die wir erarbeitet hatten, aber letztendlich war schon ein Argument, uns war es halt auch wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, und dann dachten wir halt, wenn die da irgendwie, wenn man zu viel Input quasi kriegt, dann hat man vielleicht auch weniger Lust zu diskutieren. Inzwischen ist es, glaube ich, so, dass dann in diesen Gesprächsrunden auch nochmal viele Sachen thematisiert werden. Dass vielleicht dieses gemeinsame Singen und das gemeinsame Stück, das man sieht, ist wie auch so ein Input, um sich irgendwie auch gemeinsam auseinanderzusetzen und bestimmte Erfahrungen quasi zusammen zu machen. Und dann ist es aber auch wichtig für uns, dass man da auch spricht quasi.
Dieser Prozess, ja, wolltest du noch?
Ich wollte noch eine Sache zum... Also ich hatte gerade schon angefangen, was erwartet einen, also so ein bisschen in den, ein kleines bisschen in den gewissermaßen Werbeblock zu gehen. Und zwar haben wir das freundliche Angebot vom Theater bekommen, jetzt in dem Interview auch nochmal ein sozusagen ein Gewinnspiel ist falsch.
Doch, ein bisschen schon
ein bisschen Verlosung anzukündigen. Und zwar, wenn man heute oder morgen beim Kartentelefon des Zimmertheaters anruft und ein Silcher-Lied intoniert, dann hat man die Chance auf auf 3x2 Freikarten.
Also pro Anruf 2 Freikarten.
Genau.
Pro richtig gesungenes Silcher-Lied kann man, wenn man heute und morgen unter der Nummer, wie ist die Nummer?
Die Nummer ist 07071 92 73 33. Heute zwischen 16 und 18 Uhr oder morgen zwischen 11 und 13 Uhr dort anrufen, Silcher singen und umsonst bei uns reinkommen.
Die arme Person am Kartentelefon muss dann die ganze Zeit der gute Kamerad anhören.
Man kann auch die Lorelei singen.
Oder alle Jahre wieder.
Das ist auch jetzt verraten wir schon, welche Lieder das sind. Vielleicht auch ein unbekannteres.
Und richtig intoniert heißt...
Ja, mal so angesungen. Ich glaube, also die Jury ist in dem Fall die liebe Person an der Kartenkasse.
Solange es erkennbar ist als Silcher-Melodie.
Oder auch umgedeutet. Ihr habt die Lieder ja auch umgedeutet, ja?
Genau, gerne auch mit einem unserer Texte.
Mhm. Ich glaube, das hat mir irgendwie auch großen Spaß gemacht. Wir hatten ja vorher schon gesagt, dass diese Lieder wirklich auch einen starken affektiven Charakter haben. Also bei mir ist es wirklich so, dass mich das irgendwie auch körperlich erfasst. So, und das hat irgendwie schon Spaß gemacht, diese affektive Kraft, die diese Lieder haben, zu nutzen als Vehikel und dem dann aber einen anderen Text zu geben. Also wir haben zum Beispiel die Melodie von Der gute Kamerad, die sehr eingängig und irgendwie auch sehr feierlich ist, genommen, um die Umwidmung des Silcher-Denkmals damit zu beschreiben. Oder andere Lieder sind ein Aufruf zur Solidarität oder eine Kommentierung des Volksliedes oder des Volkstums. Und das hat schon Spaß gemacht, sozusagen diese emotional, gerade auch mit dem Chor, mit uns auf der Bühne, der sehr, sehr schön singt, diese emotionale Wucht zu verwenden, um sie dann in eine andere Richtung zu drehen. Ich glaube, das könnte grundsätzlich aber, also für mich auch eine Skizze dafür, wie man eventuell damit umgehen könnte. Also ich glaube, die eine Möglichkeit ist weiterhin zu sagen, wir verabschieden uns von Volksliedern, Volksbegriff, von all diesen Traditionen, erfinden irgendwas ganz Neues, was ja auch versucht wurde. So, und eine andere Möglichkeit ist aber doch auch, wir nehmen das weiterhin, aber drehen es quasi um, was es bedeutet, das zu heißen. Und da, ich finde, das entwickelt hat, das sind ja schon auch starke, also es sind Werke, die sich sehr gut dafür eignen, finde ich, in der Gruppe ein gemeinsames Gefühl zu katalysieren und das dann in eine andere Richtung zu lenken und auch zu dichten, hat irgendwie auch echt Spaß gemacht. Man muss sehr genau dichten, weil die Chorleute wirklich, unsere Sängerinnen sehr streng damit sind, ob jetzt die Silbenzahl auch wirklich auf die Noten passt und ob die Betonung stimmt. Also da haben wir lange drüber diskutiert, wie wir quasi die Silbenverteilung auf die Noten machen. Deswegen glaube ich, wir haben noch nie so präzise dichten müssen, wie wir auch metrisch präzise dichten müssen, wie jetzt hier bei dem Prozess. Aber es hat dann schon auch sehr Spaß gemacht, so genau mit Sprache umzugehen.
Und hat uns natürlich auch geholfen, unsere Aussage zu schärfen. Und das ist auch bei dem Kürzungsprozess, der eben erwähnt wurde, natürlich passiert. Was mich besonders geschmerzt hat, ist, dass da natürlich auch Differenzierungen verloren gingen. Also Dinge, die so ein bisschen ambiger waren im Sinne der Kürzung und der Schärfung, wird das dann doch eher holzschnittartiger in eine Richtung bearbeitet. Und das hilft dann aber natürlich der Diskussion, weil dann stellt man eine steile These in den Raum und darauf kann man besser reagieren, als wenn wir quasi schon vorher alle möglichen Aspekte selbst erörtert haben.
Und ich glaube, was bei den Liedern, also wir haben jetzt sowohl umgedichtete als auch Originallieder drin. Ich finde, es ist tatsächlich so, dass man im gemeinsamen Singen eine Erfahrung machen kann. Also wir haben zum Beispiel eine Stelle im Stück, wo wir den guten Kamerad tatsächlich singen. Und das ist schon sehr interessant, dann nachher mit dem Publikum drüber zu reden. Manche sagen, das war für mich irgendwie hilfreich, das zu singen, um irgendwie auch was nachzuvollziehen. Und andere sagen, da konnte ich auf keinen Fall mitmachen. Also ich kann dieses Lied jetzt nicht mitsingen. Aber diese emotionale Reaktion, die man darauf hat, ist, glaube ich, schon auch ein Teil des Auseinandersetzungsprozesses. So.
Und das ist natürlich auch grundsätzlich ein Argument, immer mal wieder ins Theater zu gehen, weil diese Art des Erfahrungenmachens, die hat man im Kino nicht, die hat man vorm Buch nicht, die hat man leider auch vorm Radio nicht. Das ist was, womit wir immer wieder arbeiten, also generell in der Theaterarbeit. Was bedeutet es für ein Publikum, eine Erfahrung zu machen, tatsächlich am gleichen Ort zu sein und das zu spüren und diese verstärkte Affizierung, die damit einhergeht, zu erleben, eben gerade im Singen. Deswegen ist das Singen für uns ein im Moment sehr nützliches Werkzeug, mit dem wir wahnsinnig gerne experimentieren. Sicher nicht das Einzige.
Ja, und eben für diesen einen Abend eine Gemeinschaft zu bilden aus Menschen, die sich vorher höchstwahrscheinlich nicht kannten und sich gemeinsam mit einem Thema auseinanderzusetzen.
Und kritisch das Beten von Gemeinschaften zu hinterfragen, im Beten einer Gemeinschaft.
Und dann machen alle bereitwillig mit?
Nein, das ist auch gut so.
Aber schon sehr viele und das freut uns natürlich auch sehr. Also beides freut uns, aber es ist schon auch toll, also diese Menschen, die sagen, eben es ist eine Art der Selbsterfahrung, ein Lied zu singen und sich dabei irgendwie diesen Nazi-Aufmarsch vorzustellen. Es ist natürlich ein sicherer Raum, in dem man sich das es ist wie eine Art Gedankenexperiment, in das man sich dann reinbegibt, in dem man viel erlebt. Und das, wir wollen jetzt auch das nicht bewerten, dass irgendwie es richtig ist, nicht mitzusingen oder so. Das würde ich auf gar keinen Fall machen, sondern es ist beides richtig. Es ist richtig, nicht mitzusingen, aber es ist auch unbedingt erwünscht und richtig mitzusingen.
Toll ist immer, wenn man Entscheidungen treffen kann.
Ja.
Und der nächste Widerspruch, was hat sich geregt während eurem Aufenthalt hier?
Puh.
Schon wieder?
Neue Vision. Da bist du jetzt der Erste, der fragt. Tatsächlich. Noch visionieren wir nicht.
Momentan sind wir noch sehr, sehr drin und auch sehr dabei, dieses Thema zu erkunden, dieses Themenfeld. Ich glaube, also was mich schon noch, wo wir ein bisschen im Endeffekt wurde dann sicher und die Musik und dieses Denkmal so wichtig oder hat sich irgendwie als so ein fruchtbarer Kristallisationspunkt von vielen unserer Überlegungen herausgestellt, dass wir dann zum Beispiel die Rolle der Universität im Nationalsozialismus, das Gräberfeld X und so weiter, das kommt schon auch noch vor, aber nicht in dem Maße, wie das ursprünglich mal geplant war. Also die Rolle, die Wissenschaft gespielt hat, das fände ich schon interessant, da noch weiter. Da haben wir auch sozusagen recht viel Material erzeugt, was dann quasi nicht mehr vorkommen konnte. Das fände ich interessant. Und ich denke, was uns jetzt gerade momentan sehr beschäftigt, auch aufgrund der aktuellen politischen Lage, sind halt die neurechten Entwicklungen. Und auch, also eine Frage, die jetzt viel aufkam in letzter Zeit, ist, inwiefern ist es quasi zulässig oder sinnvoll, die Vergangenheit als Schablone für die Gegenwart zu verwenden. Also es wird jetzt ja viel gesprochen, quasi sind wir wieder in den 20ern sozusagen, gibt es da Parallelen oder ist das, was in Thüringen passiert ist, vergleichbar mit dem, was in den 30ern passiert ist. So, ich glaube schon, dass es möglich ist, aus einer sehr vertieften Analyse der Vergangenheit über die Gegenwart was rauszufinden. So, ich glaube, für mich ist das eines der wichtigen Sachen, die ich persönlich gelernt habe, dass auch Sachen, die erstmal scheinbar sagen wir, harmlos, also im Sinne von rührselig oder süßlich daherkommen, auch sehr gefährlich sein können, weil sie verführerisch sind. So.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Nele, Liliane, Christopher von der Neuen Dringlichkeit. Toi, toi, toi für alle weiteren Vorstellungen. Also wie gesagt, immer eigentlich von Donnerstag bis Samstag. Also am heutigen Freitag, morgigen Samstag und dann nochmal nächste Woche 20., 21., 22. und dann am Donnerstag und Freitag 27., 28. Februar. Mhm. Der Widerspruch, ein Volkslied am Institut für Theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Danke dir. Dankeschön.